Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger. Montag, der 31. März, das sind unsere Themen heute. Zuerst nach Frankreich, wo Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen wegen Veruntreuung verurteilt worden ist und die nächsten 5 Jahre nicht mehr für die Präsidentschaft kandidieren darf. Dann, wenn Militärangriffe über Signal koordiniert werden, was der laxe Umgang mit klassifizierten Informationen in den Reihen der US-Regierung für die internationale Geheimdienstzusammenarbeit bedeutet. Wenn der Berufswunsch auf den Polizeiposten führt.
Das war ein Kindheitstraum von mir, weil mein Vater ist schon sehr lange bei der Polizei und hat mir sozusagen diese Faszination in die Wiege gelegt, ja, für den Polizeiberuf.
Was genau Lisa Wickehalter an ihrem Beruf fasziniert und was sich Polizeikorps von einem höheren Frauenanteil versprechen. Und wenn 2+2 nicht mehr in jedem Fall 4 ergibt, was sich aus dem dystopischen Werk 1984 von George Orwell über die aktuelle Weltpolitik lernen lässt. Es ist ein politischer Paukenschlag in Paris. Marine Le Pen, die starke Frau des Rassemblement National, ist zu 2 Jahren Fußfesseltragen verurteilt worden. Dazu kommen 2 weitere Jahre auf Bewährung und, was noch schwerer wiegt, das Urteil umfasst auch 5 Jahre Unwählbarkeit mit sofortiger Wirkung. Das nimmt ihr zumindest vorläufig die Möglichkeit zu einer 4. Präsidentschaftskandidatur und wirft ihre Rechtsaußenbewegung aus der Bahn. Auslandredaktor Philipp Scholtmann.
Ineligibilität, Unwählbarkeit. Seit den Nullerjahren hat sich die französische Öffentlichkeit an diesen Zungenbrecher gewöhnt, wo sich früher Politiker schamlos in den öffentlichen Kassen bedienten und Scheinbeschäftigungen als Kavaliersdelikt galten. Da wurde nach und nach die Schraube angezogen. Marine Le Pen war eine vehemente Verfechterin dieser Politik der reinen Weste im Kampf gegen korrupte Eliten, bis es sie selber einholte. Heute Mittag mochte sie die Verkündigung des Strafmaßes gar nicht mehr abwarten. Sie stürmte aus dem Gerichtssaal, als die vorsitzende Richterin die kriminelle Energie betonte und absehbar wurde, dass Marine Le Pens großes politisches Ziel, die Staatspräsidentschaft, in weite Ferne rückte. Das Gericht folgt der Staatsanwaltschaft. Marine Le Pen hat ein System zur Bereicherung ihrer Partei betrieben, zum Schaden des Europäischen Parlaments, also der Öffentlichkeit. Die französische Rechtsaußenbewegung, finanziell in der Klemme in den Nullerjahren, bediente sich aus den Töpfen, die eigentlich für die parlamentarische Arbeit in der Europäischen Union vorgesehen waren. Ein großer Teil des Geldes, das dafür gedacht war, wurde in die Parteizentrale in Paris abgezweigt. Le Pen argumentierte auf der Linie, Parteiarbeit sei nun mal Parteiarbeit, egal ob in Brüssel oder Paris. Doch die Indizien wogen schwer und selbst Mitangeklagte ließen durchblicken, dass es sehr wohl eine Veruntreuung öffentlicher Gelder gab, in großem Stil und über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Die Deliktsumme beläuft sich auf rund 4 Millionen Euro. Die Chance, dass Marine Le Pen 2027 doch noch zu ihrer 4. Präsidentschaftswahl antreten könnte, ist nur noch theoretisch. Ein neuer Prozess müsste nicht nur in weniger als 2 Jahren stattgefunden haben, sondern auch mit einem deutlich milderen Urteil beendet sein. Nichts deutet im Moment auf ein solches Szenario hin. Jordan Bardella, der Parteipräsident und Ziehsohn von Marine Le Pen, sagte, mit dem Urteil werde in Frankreich die Demokratie zu Grabe getragen. Der 29-Jährige wird Le Pen wohl als Präsidentschaftskandidat beerben, aber er hat bei weitem nicht ihre Erfahrung und ihr politisches Charisma. Dass die 5-jährige Unwählbarkeit gültig wird, bevor alle Rekurse und Rechtsmittel ausgeschöpft sind, ist besonders bitter für die Rechtsaußenbewegung.
Le tribunal a vraiment fait état de sa volonté.
Das ist ein klar politisches Urteil, aber wir werden uns nicht unterkriegen lassen, macht Rassemblement National-Schatzmeister Valéron de Saint-Just seiner Bewegung Mut. Tatsächlich gibt es bis in die Mitte der französischen Politlandschaft kritische Stimmen. Tenor, man müsse Marine Le Pen an der Urne schlagen, nicht vor Gericht. Doch das blendet aus, dass die Gesetze die Veruntreuung von öffentlichen Geldern mit Unwählbarkeit koppeln, die Politik das ausdrücklich so wollte. Das betonen jetzt die Linken.
Les juges, malgré les pressions politiques, ont fait leur travail et ont condamné Marine Le Pen pour des faits extrêmement graves.
Marine Le Pen hat öffentliches Geld geplündert. Das wiegt extrem schwer, sagt etwa Cyrielle Chatelain, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Politikerinnen und Politiker müssten vorbildlich sein. Allerdings handelt es sich beim Rassemblement National um die inzwischen stimmenstärkste einzelne Partei im Land. Außerdem geht es um Straftaten, die 10 Jahre zurückliegen und die sich auf ein anderes Gremium beziehen, das Europaparlament eben, nicht die französische Präsidentschaft, so der Relativierungsversuch von rechts. Doch das Verschulden wiege umso schwerer, als Marine Le Pen sämtliche Tricks und Kniffe angewendet habe, um die Arbeit der Justiz zu hintertreiben und den Prozess hinauszuzögern, entgegnet das Gericht. Auch deshalb urteilte es, die Unwählbarkeit nicht noch aufzuschieben. Insgesamt ein schwerer Schlag für Marine Le Pen und ihre Partei. Da helfen die Solidaritätskundgebungen aus dem illiberalen Ausland nicht darüber hinweg, von Viktor Orban in Ungarn bis Geert Wilders in den Niederlanden. Einziger Trost für Marine Le Pen, das Mandat als Fraktionsvorsitzende im französischen Parlament bleibt ihr erhalten. Sie wird es weiter lautstark als Tribüne zu nutzen wissen.
Von der französischen Politik jetzt zum französischen Militär. Frankreich und die Schweiz führen dieses Jahr mehrere gemeinsame Militärübungen durch. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Mario Sturni.
An den gemeinsamen Übungen in der Schweiz seien französische und Schweizer Panzer- und Artillerieverbände beteiligt, so das Verteidigungsdepartement VBS. Es sei die erste solche gemeinsame Übung seit den 1980er Jahren. Dabei würden realitätsnahe Szenarien trainiert und das hochintensive Gefecht. Die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften sei unerlässlich, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee weiter zu stärken, so das VBS weiter. Auch die Schweizer Luftwaffe trainiert in den nächsten Tagen anders als gewöhnlich. Die Kampfjet-Piloten werden auf dem zivilen Flughafen Bern-Belp üben, ihre FA-18-Jets zu starten und zu landen. Normalerweise tun sie dies auf den 3 Militärflugplätzen. Laut der Armee wird dabei geübt, Material auch über temporäre Standorte innerhalb kürzester Zeit im ganzen Land verteilen zu können. Vor rund einem Jahr hatte die Luftwaffe bereits Starts und Landungen auf einem Autobahnabschnitt geübt. Über 700.000 Menschen in der Schweiz haben im Jahr 2023 zu wenig verdient, um ihren täglichen Bedarf zu decken und waren von Einkommensarmut betroffen. Sie hatten also nicht genug Geld für Essen, Mobilität oder Miete. Insgesamt waren laut Angaben des Bundes 8,1% der Bevölkerung betroffen. Der Anteil blieb damit etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Und rund 6,3% lebten in einem Haushalt mit mehreren Zahlungsrückständen und Rechnungen, die nicht rechtzeitig bezahlt werden konnten. Dieser Anteil ist in der Jahresfrist um 1,5 Prozentpunkte gestiegen. Die Detailhändlerin Migro verkauft ihr Tochterunternehmen Mibel, das Kosmetika herstellt. Käufer ist das spanische Unternehmen Persan. Persan übernehme alle rund 1400 Mitarbeitenden von Mibel und das an allen Standorten in der Schweiz und in 5 weiteren Ländern, schreibt die Migro. Über den Verkaufspreis habe man stillschweigen vereinbart. Migro hatte vor gut einem Jahr eine große Umstrukturierung begonnen und seither mehrere Tochtergesellschaften verkauft.
Nach Israel. Dort soll der frühere Marinekommandant Eli Shaarwit neu den Inlandgeheimdienst leiten.
Das hat das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Vor 1,5 Wochen hatte die Regierung den bisherigen Chef des Inlandsgeheimdienstes abgesetzt, wegen mangelndem Vertrauen, wie Netanyahu sagte. Das oberste Gericht stoppte die Entlassung aber vorübergehend. Nun muss es entscheiden, ob die Absetzung rechtmäßig war. Ein Urteil dazu hat es noch nicht gefällt. Wann der neue Leiter Eli Shaarwit sein Amt als Chef des Inlandsgeheimdienstes antritt, ist deshalb noch unklar. Und wir bleiben im Nahen Osten. Die israelische Armee hat die Menschen im Süden des Gazastreifens aufgerufen, von dort zu fliehen. Anwohnerinnen und Anwohner im Gebiet der Stadt Rafah sollten dieses umgehend verlassen, hieß es in einem Aufruf auf Arabisch. Die Armee nehme ihre Einsätze in den betroffenen Gegenden wieder auf, um gegen die Hamas vorzugehen. Nachdem die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ausgelaufen ist, führt die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen fort. Vor wenigen Tagen warnte das Welternährungsprogramm vor einer Hungersnot im Gazastreifen, weil die Grenzen erneut geschlossen seien und keine Nahrungsmittel geliefert werden könnten. Zu den Börsendaten von 18.09 Uhr übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.598 Punkten und damit 1,9% im Minus. Der Dow Jones Index in New York steigt und zwar um 0,3%. Der Euro wird zu 95,51 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,43 Rappen.
Und das Wetter?
Morgen ist es ziemlich sonnig, im Norden kommt starke Brise auf, in der Westschweiz mit Sturmböen. Die Höchstwerte erreichen 12 Grad im Norden und 17 im Süden.
Dass hohe Vertreter der US-Regierung Angriffe auf die Houthis in Jemen in einer Signal-Chat-Gruppe diskutieren und in die versehentlich auch ein Journalist eingeladen war, sorgt in den USA für große Diskussionen. Aber nicht nur dort. Aufmerksam beobachtet man den Skandal auch bei den Partnerstaaten in der sogenannten Five Eyes-Allianz. In diesem Rahmen teilen die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland Geheimdienstinformationen miteinander. Nun fragt sich, ob die USA solche Informationen mit der nötigen Sorgfalt behandeln. Der Historiker Adrian Henny forscht unter anderem zur Geschichte der Geheimdienste. Ich wollte von ihm wissen, ob ihm ein ähnlicher Fall schon einmal begegnet sei.
Entsprechende Sicherheitslecks oder Fehler bei der Kommunikation, die passieren auch in anderen Regierungen, bisweilen auch in anderen Geheimdiensten. Ich glaube, vielen ist noch in Erinnerung, dass vor ziemlich genau einem Jahr, im Februar 2024, vier deutsche Luftwaffengeneräle über eine nicht ausreichend gesicherte Videokonferenzsoftware über mögliche Einsätze von Taurus-Raketen im Ukraine-Krieg gesprochen haben, auch mögliche Kriegsziele wie die Krimbrücke angesprochen haben und dass dieses Gespräch dann von einem russischen Geheimdienst gehackt worden ist und dann, um die Sache noch schlimmer zu machen, auch noch an die Öffentlichkeit geleakt wurde. Also auch andere westliche Regierungen, Militärs und Nachrichtendienste sehen sich bisweilen mit solchen Sicherheitspannen, Kommunikationspannen konfrontiert.
In den USA gibt es derzeit viel Empörung, vor allem auch wegen der Art und Weise, wie die Regierung mit dem Skandal umgeht, dass sie keine Verantwortung dafür übernimmt, keine Konsequenzen zieht. Wie wird so etwas in Geheimdienstkreisen beurteilt?
Ja, das ist tatsächlich das, was ich glaube, in diesem Fall besonders die Augenbrauen heben lässt. Nicht so sehr, dass es zu einer Panik gekommen ist, sondern vor allem der Umgang, das dilettantische Umgehen, die Arroganz auch der amerikanischen Regierungsspitze mit dieser Panne. Zunächst hat man mal so dieses klassische Geheimdienst-Credo gewälzt, alles abzustreiten, nichts zuzugeben und dann zu Gegenbeschuldigungen überzugehen. Das ist hier deutlich nach hinten losgegangen, gerade weil an Jeffrey Goldberg, der Atlantic, sich dazu in die Enge getrieben gesehen haben, eben diesen Chat vollständig auch zu veröffentlichen, was dann dazu geführt hat, dass eben doch sehr peinliche Informationen oder sehr unangenehme Enthüllungen an die Öffentlichkeit gekommen sind.
Nun fallen die Reaktionen der Partnerstaaten unterschiedlich aus. Kanada hat Kritik geäußert, andere Regierungen spielen den Vorfall eher herunter. Was lesen Sie da heraus?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was in der Öffentlichkeit kommuniziert wird und wie es auf der Arbeitsebene zwischen den Nachrichtendiensten oder auch zwischen Regierungsmitarbeitern weitergeht. Ich glaube schon, dass diese Einstellung, die da ein bisschen durchscheint, man weiß nicht so recht, ist das die Spitze des Eisbergs auch, was jetzt hier an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass das sicher in verschiedenen westlichen Nachrichtendiensten, ob jetzt in der Five Eyes Allianz oder auch darüber hinaus, etwas für Unruhe sorgt. Dass man sich vor allem auch eben Sorgen macht, was die Quellensicherheit betrifft. Da man eigentlich die vielleicht verheerendste Auswirkung dieser Sicherheitspanne ist wohl, dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein israelischer Informant enttarnt wurde, der on the ground im Jemen eben Informationen über eine wichtige Zielperson der Luftschläge gegen die Houthis geliefert hatte und der durch diesen Chat wohl nun enttarnt worden ist. Die Sorge, dass eben durch diesen sorglosen Umgang der Regierung mit dieser Kommunikation Quellen, eigene Informanten, Quellen und möglicherweise auch Nachrichtendienste, Methoden in Gefahr sind, die ist sicher da. Wie weit das nun konkret Konsequenzen haben wird auf die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit, wird sich sicher noch zeigen müssen.
Diese Five Eyes Allianz, wie wichtig ist denn die überhaupt?
Ja, die Five Eyes ist grundsätzlich in einem konkreten Bereich der Geheimdienstwelt der wichtigste Player weltweit im Sinne einer Allianz, nämlich im Bereich der sogenannten Signals Intelligence. Das heißt, das Ausspionieren von elektronischer Kommunikation und von IT, also Computernetzwerken. Da ist dieser Zusammenschluss dieser fünf Staaten, eben USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Australien, der auf den Zweiten Weltkrieg bzw. die unmittelbare Nachkriegszeit zurückgeht, eigentlich die weltweit wichtigste Allianz, der sehr, sehr viele Möglichkeiten zusammenführt.
Und wie wichtig sind die USA als Partner in diesem Verbund?
Ja, die USA ist natürlich der wichtigste, der mit Abstand wichtigste Player in diesem Verbund. Und das macht es natürlich sehr schwierig, auch für andere Staaten entsprechend sich zurückzuhalten oder die USA in diesem Verbund oder auch in anderen Verbünden zu sanktionieren. Also Sie können sich das vielleicht so vorstellen, wie die Entscheidung eines Fußballtrainers, der nun entscheiden muss, ob er einen Mbappé oder einen Messi für ein wichtiges Spiel nicht aufstellen will, weil die Fähigkeiten, die solche Fußballspieler in die Mannschaft bringen, die sonst keiner beisteuern kann, sind etwa vergleichbar eben mit den Möglichkeiten der US-Geheimdienste in gewissen Bereichen, eben konkurrenzlose und unübertroffene Möglichkeiten in solchen Allianzen einzubringen.
Das sagt der Geheimdienstexperte Adrian Henny, Dozent am Institut für Zeitgeschichte in München. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Wie die burmesische Militärregierung den Krieg gegen Rebellengruppen fortsetzt, trotz der massiven Zerstörung durch das Erdbeben. Wie das organisierte Verbrechen das Justizsystem in Ecuador über die letzten Jahre systematisch unterwandert hat. Und warum die sichere Kommunikation der Behörden im Krisenfall zu einem Problem für die Schweiz werden könnte. Nach und nach zeigt sich das ganze Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in Myanmar. Derzeit sprechen die Behörden von über 2000 Toten. Viele weitere Personen werden noch vermisst. Längst nicht überall, wo sie benötigt wurde, gelangt die Hilfe hin. Und das hat nicht zuletzt mit der burmesischen Militärjunta zu tun, die den Zugang zum Land streng kontrolliert. Sie ist es auch, die den Informationsfluss unterdrückt. Medienzensur inmitten der Katastrophe. Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Die Ansage ist unmissverständlich. Es sei für ausländische Medienschaffende unmöglich, ins Katastrophengebiet zu kommen, eine Unterkunft zu finden oder sich frei zu bewegen. Jeder müsse das verstehen, so Generalmajor Somintun, der Sprecher der Militärjunta. Schon vor dem Erdbeben war der Zugang für Journalisten strengstens kontrolliert und jetzt sind unabhängige Beobachterinnen in Myanmar erst recht nicht willkommen. Das vom Erdbeben betroffene Gebiet befindet sich im Zentrum von Myanmars brutalem Bürgerkrieg, was den Zugang und die Versorgung mit Hilfsgütern noch schwieriger macht. Die herrschende Junta putschte sich vor gut 4 Jahren zurück an die Macht. Seither kämpft sie gleich an mehreren Fronten, gegen Widerstandsgruppen und gegen eine ganze Reihe von bewaffneten ethnischen Minderheiten, die ihrerseits für Unabhängigkeit kämpfen. Wer gehofft hatte, das gewaltige Erdbeben würde den brutalen Krieg wenigstens für einen Moment stoppen, wurde schnell enttäuscht. Zwar verkündete die oppositionelle Nationale Einheitsregierung NUG einen vorübergehenden Waffenstillstand, um die Rettungskräfte nicht zu behindern. Die Militärjunta machte dagegen keine solchen Zusagen. Im Gegenteil, sie verstärkte ihre Luftangriffe sogar. Während Menschen in den Trümmern nach ihren Angehörigen suchten, fielen erneut Bomben vom Himmel. Kein Wunder also, dass die Junta kein Interesse hat an unabhängiger Berichterstattung. In ganzen Regionen wird regelmäßig der Zugang zum Internet gekappt. Regimekritische burmesische Medienschaffende, die sich noch im Land aufhalten, riskieren ihr Leben und müssen im Untergrund arbeiten. Andere versuchen, so gut es geht, aus dem Exil zu berichten. Dazu kommt, Myanmars Generäle haben Erfahrung mit Naturkatastrophen und wie sie diese für ihren eigenen Vorteil nutzen können. Als Myanmar zuletzt von heftigen Stürmen und Überschwemmungen heimgesucht wurde, blockierten die Machthaber ausländische Hilfe, um zu verhindern, dass die vom Widerstand kontrollierten Regionen Hilfe erhalten. Diese rücksichtslose Politik könnte auch bei der jüngsten Katastrophe vielen Menschen zum Verhängnis werden. Wie es in den kommenden Tagen und Wochen weitergeht, ist schwer einzuschätzen. Nur eines ist sicher, trotz des Elends in der Bevölkerung, die Militärjunta wird vor nichts zurückschrecken, um an der Macht zu bleiben.
Im Fokus jetzt Ecuador. Das südamerikanische Land versinkt derzeit in der Gewalt. Drogenbanden haben das einst friedliche Ecuador unterwandert und verschifften von dort aus Kokain in Richtung USA, China und Europa. Die Regierung von Präsident Daniel Noboa reagiert mit verstärkter Militärpräsenz. Dafür erklärte Noboa wiederholt den Ausnahmezustand. Jetzt übt ein ehemaliger Richter scharfe Kritik an Noboa und sagt, das ecuadorianische Justizsystem sei inzwischen hoch korrupt. Der Beitrag von Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.
Ramiro Ávila Santa María spricht Klartext. Präsident Daniel Noboa futtiere sich um das Rechtssystem, sagt der 57-jährige Jurist und nennt gleich ein Beispiel. Unser Präsident hat letztes Jahr internationales Recht gebrochen. Er ließ das Militär die mexikanische Botschaft stürmen, um den ehemaligen Vizepräsidenten Jorge Glas zu verhaften, der wegen Korruption gesucht wurde. Noboa verletzte dafür die Souveränität der mexikanischen Botschaft. Das zeige, dass Noboa nicht davor zurückschrecke, sich im Namen des Kampfes gegen die Drogenbanden und die Korruption über geltendes Recht hinwegzusetzen. Was Ramiro Ávila Santa María sagt, hat Gewicht. Der Mann ist nicht irgendwer. Er war selber Richter am Verfassungsgericht bis 2022. Er kennt das höchste Gericht Ecuadors von innen und spricht als Ex-Richter heute sehr frei über das, was er damals miterlebte und beobachtete. Ja, es gibt Druck auf das Verfassungsgericht. Das war für mich als Richter deutlich spürbar. Und der Druck kommt von vielen Seiten. Beamte üben Druck aus auf Richterinnen und Richter. Sogar der Präsident drohte schon per Dekret Richtern mit Disziplinarverfahren. Das ist alles Druck, ein Urteil in eine bestimmte Richtung zu fällen. Das Ausmaß der Unterwanderung des Justizsystems zeigte sich beim Fall Metastasis. 2023 führte die Polizei in verschiedenen Gebieten Ecuadors zeitgleich fast 100 Razzien durch und verhaftete rund 30 Personen. Darunter Anwältinnen, Richter, Gefängniswärter, auch Polizisten aus der Antidrogeneinheit. Sie alle waren nachweislich korrupt, bezahlt von Drogenbanden. Der Fall schlug hohe Wellen in Ecuador und machte erstmals eindeutig klar, dass die Korruption sich längst wie ein Krebsgeschwür in Ecuador ausgebreitet hat. Und zwar bis in die höchsten Sphären der Justiz, wie uns der ehemalige Richter Ramiro Ávila Santa María bestätigt. Das sei aber nur ein Beispiel dafür, was in Ecuadors Justiz schieflaufe. Unser Justizsystem erlebt gerade eine der wohl schlimmsten Krisen in der Geschichte des Landes. Da kommen drei Elemente zusammen, die fatal sind. Wir haben ein schwaches und leicht beeinflussbares Justizsystem. Dann ist da die organisierte Kriminalität, die dieses System unterwandert, Richterinnen und Anwälte kauft. Und dann ist da noch die Politik. Auch sie übt Druck aus auf die Gerichte. Und auch die politischen Parteien sind wiederum von Drogenbanden unterwandert. Es ist meiner Meinung nach ein sehr trauriger Moment für unser Land. Dabei hilft es nicht, dass in Ecuador schon seit längerer Zeit der Ausnahmezustand herrscht. Da verliere sogar er als ehemaliger Richter den Überblick, sagt Ramiro Ávila Santa María. Noboa hat in den letzten eineinhalb Jahren rund 25 Mal einen Ausnahmezustand erklärt, wegen der Drogengewalt. So ein Ausnahmezustand darf in Ecuador maximal 60 Tage dauern, aber danach kann der Präsident den nächsten erklären. Das Verfassungsgericht habe diese häufige Ausrufung von Ausnahmezuständen in seinen Urteilen wiederholt als Verstoß gegen die Verfassung eingestuft. Doch dies blieb folgenlos, sagt Ávila Santa María. Die ecuadorianische Justiz verliert nicht nur ihre Unabhängigkeit. Sie droht, irrelevant zu werden, in einem Land, wo zunehmend das Gesetz der Straße herrscht. Die Mordrate liegt in Ecuador inzwischen bei 45 Mordfällen pro 100.000 Bewohnerinnen und Bewohnern, fast doppelt so hoch wie die von Mexiko. Im Januar dieses Jahres erlebte Ecuador den blutigsten Monat in der Geschichte des Landes. Über 730 Menschen wurden ermordet. in nur 30 Tagen. Was bräuchte es, um die ecuadorianische Justiz vor diesem Hintergrund wieder zu stärken?
Yo la primera cosa que haría es una auditoría independiente, quizás internacional.
Das Erste, was ich anordnen würde, ist eine unabhängige und gründliche Überprüfung unserer Richterinnen und Richter, vielleicht international, auch des ganzen Ernennungsprozesses. Mir scheint, dass wir auf nationaler Ebene nicht die institutionellen Rahmenbedingungen haben, um selber einen transparenten, sauberen und geordneten Prozess zu gewährleisten. Die Chance, dass es zu so einer umfassenden Überprüfung kommt, ist verschwindend klein. Am 13. April findet in Ecuador der Stichentscheid in der Präsidentschaftswahl statt. Präsident Daniel Noboa tritt an gegen die Sozialistin Luisa González. González will mit härteren Strafen Drogenkriminelle abschrecken und die Armut im Land bekämpfen. Noboa hat angekündigt, dass er eine Verfassungsänderung erwägt. Dadurch könnte er sich als Präsident noch mehr Macht sichern. Das Problem mit der Korruption, die Ecuadors Politik und Justiz längst unterwandert hat, dürften beide Ansätze kaum lösen.
Wenn der neue Verteidigungsminister Martin Pfister morgen offiziell sein Amt antritt, hat er viel über Top-Projekte der Armee in Schieflage gehört. Wenig im Fokus war bisher der Bevölkerungsschutz, der auch zum VBS gehört. Aber auch dort gibt es Herausforderungen, zum Beispiel das Projekt, das eine sichere Kommunikation im Krisenfall ermöglichen soll, für Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei und für die Behörden. Kantone und Sicherheitspolitik sind beunruhigt. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
Nehmen wir folgenden Fall an. Ein Verkehrsflugzeug ist auf dicht besiedeltes Gebiet abgestürzt. In der Folge brechen in der Region Strom- und Handynetz zusammen. Es gibt Tote und Verletzte. Oder malen wir uns aus, ein länger dauernder Stromausfall, Ursache unklar. Wie können sich Behörden, Bund und Kantone ein Bild über die Lage verschaffen? Wie gelingen Alarmierung und sichere Kommunikation? Das aktuelle System Polycom deckt nicht alles ab und ist in die Jahre gekommen. Die Co-Präsidentin der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, Karin Kaiser-Frutschi, sagt es so.
Dieses ist ein End-of-Life-System, wie wir so schön sagen. Und hier müssen wir garantieren, dass wir schnittstellenfrei in ein neues System übergehen können. Genau deshalb muss dort mit Nachdruck gearbeitet werden, dass die Ablösung von Polycom schnellstmöglich geschehen kann.
Dafür vorgesehen sind zwei IT-Großprojekte des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, BAPS. Das sichere Datenverbundsnetz Plus, das bereits schrittweise umgesetzt wird, und das zukünftige mobile Sicherheitskommunikationssystem. Dank der beiden Systeme sollen dereinst Bund, Kantone, Feuerwehr, Rettung, Polizei, Zivilschutz in jeder Lage sicher miteinander kommunizieren können. Zusammen belaufen sich die Kosten auf ein paar Milliarden Franken. Kürzlich hat das BAPS die Planung seiner Top-Projekte angepasst, verschiedene verzögern sich. Bei der Co-Präsidentin der KKJPD kommt das nicht gut an.
Diese Entwicklung können wir nicht akzeptieren, wollen wir auch nicht, denn es sind alles Projekte, die sehr, sehr große Auswirkungen haben auf die Sicherheit für die Bevölkerung.
Anders als ursprünglich geplant sind beim Breitband-Datenverbundsnetz noch nicht einmal alle Kantone angeschlossen. Das soll nun auf Ende Jahr geschehen. Priska Seiler-Graf, die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission im Nationalrat von der SP.
Das macht mir schon Sorgen, ehrlich gesagt.
Die Probleme der Projekte sind erkannt. Auch in der ständerätlichen Sicherheitskommission stellt der Urner Ständerat Josef Dietli von der FDP fest.
Es sind beide sehr anspruchsvolle Projekte. Wir haben sie beide auf dem Radar und begleiten die intensiv. Gefährdet würde ich nicht sagen. Aber sie haben bedeutende Risiken, die insbesondere in Zusammenarbeit mit den Kantonen vertieft besprochen werden müssen.
Der Berner Ständerat Werner Salzmann von der SVP legt den Finger auf das mobile Sicherheitskommunikationssystem, das Polycom bis in 10 Jahren abgelöst haben soll.
Aus heutiger Sicht ist diese Ablösung gewährleistet. Aber es braucht noch sehr viel Arbeit und Absprachen auch mit den Kantonen. Es ist ein kompliziertes und teures System und das muss gut überlegt werden, wie da genau vorgegangen wird.
Sie seien im engen Austausch mit dem Bund, sagt für die Kantone Regierungsrätin Kaiser-Frutschi. Die KKJPD, die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz, Feuerwehr, das BAPS und das Generalsekretariat VBS. Zum Wie weiter liege nun ein Lösungsweg vor. Sie verweist auf die aktuelle Weltlage.
Gerade in der heutigen geopolitischen Lage ist es wichtig, dass wir mit unseren Projekten zeitgerecht unterwegs sind. Ich sehe aber auch eine große Anstrengung und eine große Motivation im Bundesamt für Bevölkerungsschutz, dass diese Projekte jetzt auf Kurs kommen.
Auch das BAPS schreibt auf Anfrage von Radio SRF, es gebe eine hohe Einigkeit über das weitere Vorgehen beim mobilen Sicherheitskommunikationssystem, eine wichtige Voraussetzung, um Polycom rechtzeitig abzulösen. Diesen Weg möge auch der neue Bundesrat Martin Pfister fortführen, hofft KKJPD-Co-Präsidentin Kaiser-Frutschi. Und Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf wünscht sich, dass der neue Bundesrat dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz die nötige Beachtung schenkt. Denn
aber der Bevölkerungsschutz macht eine ganz wichtige und grundlegende Arbeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, das BAPS ist etwas alleine. Ich glaube, das BAPS könnte sehr gut noch mehr Unterstützung gebrauchen in seinen Projekten.
Eine Herausforderung mehr für den neuen Departementschef des VBS.
Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit aussichtsreichen Zukunftsperspektiven für junge Frauen in Schweizer Polizeikorps und mit den dystopischen Zukunftsvisionen des Autors George Orwell, die von der Realität gar nicht mehr allzu weit entfernt sind. Die Schweizer Polizei ist in den letzten Jahren weiblicher geworden. Inzwischen liegt der Frauenanteil in den Korps im Schnitt bei rund einem Viertel. Einige Kantone und Polizeikorps haben sich das Ziel gesetzt, den Frauenanteil weiter zu erhöhen. Gleichzeitig steigt auch das Interesse bei jungen Frauen, den Polizeiberuf zu erlernen. Was es heißt, als Frau in den Polizeidienst einzusteigen, Inlandredaktorin Livia Mittendorp hat eine junge Polizistin der Kantonspolizei Aargau begleitet.
Im grossen Polizeiauto geht es vom Bahnhof Aarau aus zur mobilen Polizei in Schaffisheim, wo Lisa Wickihalter seit 2022 als Polizistin arbeitet. Für sie sei früh klar gewesen, dass sie zur Polizei möchte.
Das war ein Kindheitstraum von mir, weil mein Vater ist schon sehr lange bei der Polizei und hat mir sozusagen diese Faszination in die Wiege gelegt, ja, für den Polizeiberuf.
Man beginne den Arbeitstag und wisse nicht, was einen erwartet. Das sei toll, sagt die 27-Jährige.
Das macht den Beruf auch ein Stück weit aus. Man wächst jeden Tag über sich hinaus und lernt immer wieder Neues.
Lisa Wickihalter rückt aus, wenn ein Einsatz ansteht, ist auf Patrouille oder macht Verkehrskontrollen. Bei der mobilen Polizei in Schaffisheim angekommen, geht's in den Raum, wo die Ausrüstung für die Einsatzkräfte bereit liegt.
Also grundsätzlich habe ich hier meine Einsatztasche mit den dazugehörigen Jacken. Da haben wir für die verschiedenen Wetterverhältnisse verschiedene Jacken.
Der Laptop, Verpflegung, das Büchlein für Ordnungsbußen und auch die Leuchtjacke für Verkehrskontrollen gehört dazu. Verkehrskontrollen sind ein wichtiger Teil von Lisa Wickihalters Arbeit. Ausweise und Fahrtüchtigkeit werden geprüft. Da hat die junge Polizistin auch schon negative Erfahrungen gemacht.
Da habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, dass wir gerne eine Verkehrskontrolle machen und dann die Ausweise verlangt und der Lenker hat nicht auf mich reagiert. Also er hat mich wahrscheinlich gehört, aber er hat einfach nicht reagiert.
Ihr männlicher Kollege musste dann übernehmen. Sie hätten bis zum Schluss nicht herausgefunden, wieso genau der Lenker nicht mit ihr sprechen wollte. Ansonsten habe sie sich aber nie bedroht oder als Frau nicht respektiert gefühlt. Bei der Aargauer Kantonspolizei werde nicht aktiv versucht, die Frauenquote zu erhöhen, sagt Sprecher Bernhard Graser. Die besten Bewerberinnen und Bewerber kämen zum Zug, unabhängig vom Geschlecht. Es brauche zwar schon eine gewisse körperliche Robustheit, aber
viel wichtiger als körperliche Eigenschaften sind ja die charakterlichen Eigenschaften, die Integrität und auch Intelligenz und so weiter, Sozialkompetenz. Und da müssen wir ganz klar sehen, die Frauen bringen das genau gleich auf die Reihe, logischerweise. Und deshalb haben sie keinerlei Nachteile.
Als er selbst vor bald 30 Jahren als Polizist angefangen habe, habe es eine einzige Frau im Team gegeben. Vor 20 Jahren waren es gut 5%, inzwischen ist man bei gut 23% Frauenanteil. Dass sich heute mehr Frauen für den Polizeiberuf interessieren, sei durchaus ein Gewinn, so Graser. Bei der Polizeischule in Hitzkirch im Kanton Luzern, die derzeit Polizistinnen und Polizisten von 11 Kantonen ausbildet, bewegte sich der Frauenanteil in den letzten Jahren immer bei rund einem Drittel. Die Tendenz sei leicht steigend, heißt es auf Anfrage. Sonja Gaxer ist Präsidentin der Vereinigung Schweizer Polizistinnen. Sie ist froh um diese Entwicklung. Es komme schließlich immer wieder vor, dass Opfer beispielsweise lieber mit einer Frau sprechen möchten.
Ich hatte gerade einen solchen Fall, da war eine Dame, die es betroffen hat, sehr aufgelöst und wollte dann wirklich einfach schon erzählen, was genau passiert ist. Aber sie wollte das definitiv nur unter vier Augen machen und da kam es zum Vorteil, dass es eine weibliche Kollegin dabei war.
Auch wenn Kinder involviert sind, könne es ein Vorteil sein, wenn eine Polizistin dabei ist. Manchmal komme es zudem vor, dass Frauen bei Einsätzen draußen auf der Straße eher eine deeskalierende Wirkung haben als ihre Kollegen. Der Frauenanteil in den Polizeikorps gehe sicher in die richtige Richtung, sagt Sonja Gaxer, aber es gebe noch Potenzial. Sie begrüßt es daher, wenn sich die Polizeikorps und die Kantone bemühen, den Frauenanteil weiter zu erhöhen.
Livia Middendorp. Wir leben im Zeitalter der alternativen Fakten. Die Bedeutung von Zahlen und Worten wird zunehmend verhandelbar. Opfer werden zu Tätern, Kriege zu Spezialoperationen. In Wladimir Putins Russland ist das schon länger so. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump wird der Begriff der Wahrheit noch fluider. Der britische Autor George Orwell hat eine solche Welt bereits einmal beschrieben, in seinem berühmten Roman 1984. Darin definiert der große Bruder die Realität jeden Tag neu. Der große Bruder, also die Herrschenden in einem totalitären Überwachungs- und Unterdrückungsstaat. Vor 75 Jahren ist George Orwell verstorben. Doch sein Werk sei heute aktueller denn je, sagt dessen Biograf Dorian Lynskey. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wöser hat ihn getroffen.
George Orwells Definition der Freiheit ist erstaunlich einfach.
Freiheit bedeutet, die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist. Gilt dies, ergibt sich alles Übrige von selbst.
Diese Gewissheit wird leider gerade erschüttert, insbesondere seit die Amerikanerinnen und Amerikaner mit Donald Trump einen Präsidenten gewählt hätten, der es mit den Fakten nicht allzu ernst nehme, sagt der Autor Dorian Lynskey.
We see posts by him or by Elon Musk that are just full of the most outrageous lies, and yet they know that they've got tens of millions of supporters who will believe them.
Wir werden von ihm und seinem Berater Elon Musk täglich mit Mitteilungen bedient, die voller Lügen sind. Halbwahrheiten, die Millionen Leute als Tatsachen betrachten. Und das ist leider gar nicht so weit entfernt von dem, was George Orwell in seinem Werk 1984 beschreibt. Die USA sind zwar kein totalitärer Staat, aber die Fakten werden von Trump so gebeugt und verdreht, wie es ihm gerade nützlich erscheint.
Of reality is that you just keep lying, you keep pushing these false narratives, them as true.
Doch wenn objektive Fakten nichts mehr gelten, schwarz zu weiß wird und Ignoranz zu einer Tugend, dann verabschiede sich die objektive Wahrheit aus unserem Alltag, schrieb George Orwell 1948. Und diese Entwicklung fürchte er mehr als Bomben. Orwell habe dabei zwei Sorten von Lügen unterschieden, erklärt sein Biograf. Die übliche Lüge, die zur Politik gehört, es wird über- oder untertrieben, aber diese Art von Lüge anerkennt, dass es eine Wahrheit gibt, die am Ende allenfalls zerknirscht eingestanden werden muss. Die totalitäre Lüge dagegen, so schreibt Orwell, hat zum Ziel, die Wahrheit zu zerstören.
To destroy the sense that there is a truth.
Sogenannt alternative Fakten werden damit zum Loyalitätstest. In einem solchen System müssten Parteigänger sagen, dass sie wirklich glauben, dass 2 und 2 5 ergeben. Oder in den Worten von Orwell:
Die Partei fordert, die Eindrücke der Ohren und Augen zu verleugnen. Das ist der entscheidende und wichtigste Befehl.
Doch Ohren und Augen lassen sich nicht immer wunschgemäß domestizieren, insbesondere wenn die Lüge augenscheinlich anders ist als die Realität. In einem solchen Fall müssten die Fakten geändert werden.
Denn weil der große Bruder in Wirklichkeit nicht allmächtig und die Partei nicht unfehlbar ist, bedarf es einer unermüdlichen, von Augenblick zu Augenblick wechselnden Flexibilität im Umgang mit den Fakten.
Wörter können umgedeutet, verboten oder gar eliminiert werden. Ihren Angriffskrieg beschönigt die russische Regierung als militärische Spezialoperation. Unliebsame Journalisten degradiert Putin zu ausländischen Agenten. Auf der anderen Seite hat die New York Times in diesen Tagen eine Liste mit Wörtern veröffentlicht, von denen das Weiße Haus wünscht, dass sie künftig nirgends mehr zu lesen sein werden. Die Sprache sei immer und von allen Seiten als Manipulationsinstrument verwendet worden, sagt Linsky. Von Stalin bis zu den Antikommunisten. Dass US-Vizepräsident J.D. Vance unlängst in München die Obsession kritisiert habe, mit der in den vergangenen Jahren gelegentlich die politische Korrektheit kultiviert worden sei, erachtet Linsky durchaus als legitim.
But to say that that is Orwellian,
aber diese als orwellianisch zu bezeichnen, wie er dies tat, während seine Regierung in den USA ihren Behörden den Gebrauch von bestimmten Worten verbietet, ist ziemlich paradox. Begriffe wie Rassismus oder Inklusion zu verbieten, dies ist orwellianisch. Es ist genau das, was die Hauptfigur Winston Smith in Orwells Novelle 1984 täglich tut. Mit der Schere im Zeitungsarchiv Worte eliminieren, die man nicht mehr benutzen darf.
That's kind of his job, is rewriting history. Well, that's what they're doing right now in America.
Neben dem Ministerium für Wahrheit gibt es in der düsteren Welt Orwells in jedem Raum einen Lautsprecher, mit dem die Leute rund um die Uhr mit Hassnachrichten beschallt werden. Parallelen zu den sozialen Medien zu ziehen, sei fast unvermeidlich. Doch ein wesentlicher Unterschied dürfe dabei nicht vergessen werden.
You know, I like the fact that you can see that there are protesters in America. There is.
In den USA dürfen die Leute immer noch gegen Trump protestieren. Es gibt eine freie Presse, welche seine Entscheide kritisieren darf. Selbstverständlich hasst Trump die Medien und würde einige von ihnen am liebsten abschaffen. Aber niemand landet wegen einer kritischen Aussage wie unter Stalin oder Hitler im Gefängnis. Umso interessanter ist, weshalb die Leute ohne äußeren Zwang seine Lügen glauben.
That they're willing to accept this kind of propaganda, these kind of lies, without that threat of violence.
Das fragen sich offenbar auch viele Leute in den USA. Bereits während der ersten Amtszeit von Donald Trump avancierte Orwells Roman in den USA zum Bestseller. Dieser sei keine Prophezeiung, notierte Orwell kurz vor seinem Tod, sondern eine Warnung. Diese Warnung wurde zwar bis heute millionenfach gekauft, angekommen ist sie aber offenbar noch nicht.
Die warnenden Worte von George Orwell sind der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Monika Bolliger, für die Nachrichten Marisa Eckli, am Mikrofon Christina Scheidecker.
SRF 2 Kultur.
Willkommen zum Musikabend. Annelies Berger ist am Mikrofon und wir starten mit einer Band, die global unterwegs ist. Italien, Griechenland, Angola, Brasilien, das sind die Herkunftsländer der Musikerinnen und Musiker der Band. Ayo heißt die Truppe und Jabu Morales ist die Sängerin.
Me deixe ser, não tem razão. Vou permitir minha antipatia. Não é com você, não é ingratidão. Eu nem quero saber o que me angustia. Vou observar e logo vai passar. antes do sol se pôr, eu volto a ser quem sou. Anseio a explosão que acende o coração, e sem mais lamentar, sou quem você queria. Calmaria, um vento bravio. Broto de pedra em gota e eu já sonrio em busca do mar. Sou pausa em movimento, um corpo vazio. Sobresai, calmaria, um vento bravio. Broto de pedra em gota e eu já sonrio em busca do mar. Claro, sou escuro, sou prosa e poesia. Eu quero ser mãe, ou também meretriz, sem nunca me culpar pelo que eu quis. Eu vou transbordar como um copo de fel, onde antes eu fui mel, hoje eu sou nostalgia. E ainda vou ser eu como a cada dia, quando te reencontrar em nossa fantasia. E calmaria, um vento bravio. Broto de pedra em gota, eu já sorrio em busca do mar. Em busca do mar eu vou, eu vou. Em busca do mar eu vou, eu vou.
Seu samadrana da taralam taito e man da miriti e da que doce samadrana da taralam taito e da thank you.
canta aí, doi. Querido Mari, dá-me de ti. E da que doce essa madrana, da taranam tá aí, doi. Dá-me de ti. Ai, aonde
über die erste Liebe mit dem nigerianischen Musiker Bombino, Ayo Nigla der Titel. Maurice Ravel, Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven und Pierre Boulez, diese vier Komponisten stehen im Mittelpunkt der Diskotheken im März. Es geht also um fast 300 Jahre Musikgeschichte in der Revue der Diskothek vom Monat März. Ein Blick hinter die Kulissen und tolle Aufnahmen mit den Ensembles, die in die Schlussrunde kamen. Dies alles heute in der Diskotheksrevue ab 20 Uhr hier bei diesem Sender.
Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou o caos. No breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. Tome tento com meu coração, não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolvo o que tirou daqui, que meu peito se abre e desata os nós. Resolver mudar.
coração do altar me devolver como se deve ser. Ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar. Digo, faço melhor do que lhe parecer. Teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe quanto eu possa ver de mim. Onde ancoraste teu veleiro em flor? Sem mais, a vida vai passando no vazio. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta.
Die beiden Brüder Esteban und Alejandro Gutierrez, die ihre Wurzeln in Ecuador haben, aber in der Schweiz aufgewachsen sind. Das war ein Titel aus ihrem neuesten Album «Low Sun». Und hier die pakistanische Sängerin Aruj Afdar mit ihrem weiten, sphärischen Sound.
Ate hi chage
SRF 2 Kultur.
Das ist die Diskothek, heute mit der Monatsrevue, unserem Rückblick auf die Diskotheken im März hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Jenny Berg und ich möchte jetzt mit Ihnen in die Sendungen des vergangenen Monats hineinhören und auch einen Blick hinter die Kulissen der Diskothek werfen. Doch zunächst ein kurzer akustischer Rückblick. Im März war der Jubilar Maurice Ravel Thema. Vor 150 Jahren ist er auf die Welt gekommen, im März 1875, und in der Diskothek wurde diese Musik hier von ihm besprochen. Ein Ausschnitt aus den Gaspard de la Nuit, drei Dichtungen für Klavier von Maurice Ravel. Dann ging es im März in der Diskothek auch um diese Musik hier. Thank you.